jemand, der ein Wutthema hat oder ein Aggressionsthema, wird Marathonläufer und findet sich dann im Marathon wieder und oh, ich gehe hier voll auf, ich liebe das, oh, voll geil, oh, ich feiere das. Ja, aber eigentlich willst du deine Aggression fühlen. Du hast jetzt etwas anderes gewählt, was sozial bisschen mehr angesehen ist, als wirklich auf der Straße wild rumzuschreien wie ein wildes Tier. So, ne?
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt in den zweiten Teil des Gesprächs mit David Manning ein. Und zwar sprechen wir unter anderem über die Themen Polarität zwischen Mann und Frau, welche Emotionen sich eventuell bei mir noch angestaut haben über die letzten Jahre. Außerdem sprechen wir über das Thema Scham und warum Scham der Schatten der Identität ist. Und wir gehen auch in das Thema Werte rein und schauen uns an, warum die Konfrontation mit unseren wahren Werten manchmal so unangenehm ist und gleichzeitig aber eben auch Teil der emotionalen Heilung darstellt. Und wir gehen auch nochmal ganz kritisch in die Frage hinein, wo sind denn die Limits von Emotional Release? Also was kann ich mir denn auch wirklich erhoffen, wenn ich mit dieser Arbeit beginne? Und wo sind dann eventuell auch die Grenzen? Und wir unterscheiden auch nochmal das Thema Awakening, also auch die spirituelle Seite des Lebens, und zeigen auch hier, wo die Fallstricke sind, wenn Menschen anfangen zu denken, dass ein spiritueller Pfad gleichzeitig auch emotionale Heilung bedeutet. Ein weiteres wertvolles Gespräch, was du auf keinen Fall verpassen solltest, und deswegen auch direkt vorab, wenn du die erste Episode noch nicht gehört hast, hol die auf jeden Fall nach, dann wirst du nämlich hier mit dem zweiten Teil auch noch mehr auf deine Kosten kommen. So, und jetzt wünsche ich viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit David Manning. Weil jetzt sprichst du ja was an, was auch Teil meiner Arbeit ist, nämlich dieses Thema Aggression, kombiniert mit dem Thema Sexualität, Scham. Und da hast du was angesprochen, was in mir getriggert hat, nämlich dieses Thema Macht ausüben. Das geht ja weiter als nur eben auf körperlicher Weise. Und was ich so beobachtet habe, wenn ich jetzt so meine letzten 10 Jahre reflektiere, im Umgang mit Frauen, ist, dass sowohl Frauen als auch Männer ein Machtspiel spielen, wenn es um Sexualität geht, und zwar so eine Art Verführungsebene. Also jetzt sind wir wieder auf dieser Ebene, was auch viel, was sehr schwer quantifiziert werden kann. Aber ich fühle, da ist immer so eine Art Verführung und dann ist da aber auch so eine Art instinktuelle Ebene, wo man halt merkt, so hey, wer ist jetzt hier eigentlich gerade am in der Macht? Also habe ich jetzt gerade die Frau verführt oder bringe ich sie gerade dazu, etwas für mich zu tun? Oder weil Frauen haben ja das ja auch instinktiv gelernt, weil sie nicht körperlich uns überlegen sind, uns dann entsprechend zu manipulieren. Aber gleichzeitig sind ja wir Männer auch mit unserer Aggression in der Lage, Sachen an uns fast schon ranzuziehen, so fast schon sie zu kriegen. Absolut. Ja, und deswegen würde es mich einfach interessieren, wie du allgemein über diese Dynamiken denkst und wo vielleicht auch hier eben wieder die repressed emotion ist, die da im Vordergrund steht.
Ja, absolut. Also das ist, was wir erstmal verstehen müssen, ist, dass wir, unsere Menschlichkeit hat ganz viele Schichten. Ne? Da ist ein Erwachsener, der vor mir sitzt, da ist ein Teenager, der vor mir sitzt, da ist ein kleines Kind, was vor mir sitzt. Alles in einem Körper drin. Alles vor mir. Verschiedene, und ein Tier, schön gesehen. Und dieses Tier, wir sind Affen, die sich angezogen haben und tun so, als wären wir keine Affen mehr. Wir sind immer noch Affen und wir sind noch mehr. Ne? Also das ist eine Schicht von uns. Und ein Tier, ne? Aggression zum Beispiel. Aggression ist was Krasses. Es ist was noch Primaleres als Wut, muss man dazu sagen. Wut siedelt sich häufig in der Leber an, ist evolutionär ein bisschen weiterentwickelt, aber Aggression ist noch viel primaler. Aggression lässt sich so beschreiben als eine eigene Kraft, die mit Wut, die Wut, die ist eine Weiterentwicklung von Aggression im Endeffekt. Aber Aggression, muss dir vorstellen, ein Fuchs, wenn er ein Hähnchen reißen möchte, dann ist er ja nicht wütend auf dieses Hähnchen, aber ist total animalisch und reißt dieses Hähnchen so. Und diese Kraft haben wir in uns und wir brauchen diese Kraft. Oh mein Gott, wir brauchen die Kraft, auf Dinge zuzugehen, die wir brauchen. Sonst entsteht gar nichts, sonst sind wir depressiv, sonst können wir gar nichts im Leben erreichen. Sowohl Mann als auch Frau braucht eine gesunde Aggression. Phlegmatisch, depressiv.
Ja, genau.
Ganz genau. Und diese Kraft lebt in uns und wohnt in uns und wird aber ganz stark verdrängt und sublimiert. Ne? Also sublimiert heißt, Sublimation bedeutet, dass wir eine Sache mit der anderen austauschen. Zum Beispiel jemand, der ein Wutthema hat oder ein Aggressionsthema, wird Marathonläufer und findet sich dann im Marathon wieder und oh, ich gehe hier voll auf, ich liebe das, oh, voll geil, oh, ich feiere das. Ja, aber eigentlich willst du deine Aggression fühlen. Du hast jetzt etwas anderes gewählt, was sozial bisschen mehr angesehen ist, als wirklich auf der Straße wild rumzuschreien wie ein wildes Tier. So, ne? So, deswegen, unsere Aggression spielt eine ganz kritische Rolle. Aggression und Sexualität sind in unserem Beckenorgan angesiedelt, ne? Unser Becken. Also das ist auch so eine Sache, so, das ist ein Affekt, der jeder weiß, wo im Körper der entspringt. Und das ist Sexualität. Jeder weiß, ne, also Sexualität ist nicht in der linken Schulter, so, ne, die wird, deine linke Schulter wird nicht steif und dann fängst du an, Geschlechtsverkehr zu haben, sondern es wird im Schritt bei deinen Genitalien siedeln sich diese Affekte an und, ne, und Sexualität entstammt da, aber auch Aggression entstammt aus dieser Region. Das heißt, die Beckenorgane, Rektum, Gebärmutter, Blase und das, die Faszien im Becken, die hängen sehr doll in Verbindung mit diesen beiden fundamentalen Affekten, Sexualität und Aggression. Genau. Und die männliche Sexualität ist eher darauf zugehend. Das heißt, eine grundsätzliche Aggression ist mehr in der männlichen Sexualität eingebaut, während die weibliche Sexualität mehr grundsätzlich mehr empfangend ist. So. Somit ist die Polarität in auch der Sexualität mit mehr und weniger Aggression angesiedelt. Und so gibt ja auch Frauen, die eher eine männliche Sexualität ausleben und eher auf Männer zugehen, so, ne? Und jemand, der jetzt, sag ich mal, eher auf in seiner männlichen Kraft stehen will, der findet das dann vielleicht nicht attraktiv, beispielsweise. Aber kann natürlich auch jemand attraktiv finden, der nicht so gerne in diese männliche Kraft geht. Also das ist, ne, das spiegelt sich dann so wieder. Also somit ist da ist das die Grundlage der sexuellen Spannung zwischen Mann und Frau, ein drauf zugehendes Etwas und ein empfangendes Etwas. Und das kann auch die ganze Zeit hin und her Ping-Pong spielen, das ist kein Problem. Aber grundsätzlich leben wir in unserer Sexualität. Ne? Und unser Becken ist wirklich der Keller unserer Psyche. Das ist so, es ist feucht, es ist dunkel, es ist so, es riecht komisch. Es ist unser, und das ist so der Keller der Psyche. Also da sind irgendwelche Leichen sind da drin. Das ist irgendwie, ne, ganz muffig und komisch. So, da gehen wir nicht gerne hin. Ne? Und unser Becken hält enormes Potenzial. So viel Potenzial ist unser Becken. Diese Aggression und Sexualität, also diese Effekte, die da stecken, die zu reintegrieren, also bis in dein erwachsenes Bewusstsein, durch deine evolutionären Schichten, in deinen Teenager, in deinen Erwachsenen, in dein inneres Kind und all das zu integrieren, dann stehst du morgens auf und du brennst fürs Leben. Du stehst auf und du willst, du brennst, du lebst, du fühlst dich, du spürst dich, du gehst gerne in Kontakt, du kreierst Dinge, weil du hast diese Aggression, du gehst dir auf Dinge zu, dafür steht Aggression, auf Dinge zugehen. Das ist nicht zerstörerische Gewalt damit gemeint. Das ist eine andere Aggression, als wir sie vielleicht in unserem normalen Wortschatz verstehen. Diese Aggression, die integriert ist, die geht auf Dinge zu, die schafft Dinge, die baut Häuser, die baut eine neue Welt. So, die Aggression brauchen wir. Und wenn wir diese Aggression aber nicht leben können, dann bleibt es halt in diesem Keller der Psyche stecken. Und dann gibt es vielleicht nur ein, ne, immer wenn etwas verdrängt ist, dann ist etwas gebunden. Immer wenn eine Energie verdrängt ist, ist sie gebunden. Immer wenn eine Energie integriert ist, kann sie frei fließen. Und eine gebundene Energie bedeutet auch, dass die fasziale Spannung höher ist, ne, dass sie punktueller auftaucht. Und das ist beispielsweise, wenn man sich jetzt verknallt oder eine ganz starke Anziehung anspürt, die man nicht aushält, kann eine sehr stark gebundene Energie sein, die ist dann eigentlich unterdrückt. Das heißt, eine Energie, die normalerweise gar nicht frei fließen kann, wird jetzt aktiviert. Das ist dann wie so ein Laser. Es ist dann nicht wie ein Licht, was eigentlich immer leuchtet und alles schön erhellt, sondern es ist dann sehr penetrant. So, und so kann man sich das mit dieser Energie halt vorstellen, dass sie halt dann wirklich so abgespaltene Energie lebt sich auf eine penetrative Art und Weise aus. Abgespaltene Emotionen leben sich auf irgendeine ganz intensive Art und Weise aus, weil die so abgespalten sind, weil die halt nicht keinen Raum bekommen. Und mit diesem weniger Raum erhöht das dann auch den Druck, ne? Macht total Sinn. Und dann ist das halt so, dass wir unsere Aggression und na ja, wir sagen ja zu unserem Chef immer, ja, ich mach das, ja, das kriege ich bis Montag hin, ja, okay, nie Nein sagen. Und dann ist da ganz viel Aggression und Lebenskraft, die wir uns nicht leben und drauf zugehen, und Wut abgespalten. Und das lebt sich dann eventuell in der Sexualität aus, dass wir da das Gefühl haben, ja, hier will ich Macht ergreifen, hier genieße ich das voll, in dieses Tier reinzugehen. Und das ist meistens eher der Fall, dass man sich das gar nicht erlaubt, aber irgendwo will man es ganz heimlich, ne? Und dann, wenn das immer weiter verdrängt wird, dann geht es eher Richtung in diese Missbrauchsebene, dass sich das dann noch unbewusster ausspielt. Also schon eher ein gutes Zeichen, dass man das irgendwo sexuell ausleben kann, weil es dann irgendwo Raum bekommt, ne? Aber dann grundsätzlich muss man dazu sagen, dann ist der nächste Schritt halt, es wirklich im Leben zu integrieren, es zu leben, von dieser Energie zu leben. Wenn das, ich sag mal so, Sexualität oder Sex ist ein Spiel des Schattens. Wir leben Schattenspiele aus, wir leben unseren Schatten aus, wir leben die unrealisierten Potenziale in uns aus. Wenn wir gerne uns in Tiere verwandeln, dann leben wir wahrscheinlich unsere tierischen Natur in unserer Sexualität nicht aus. Wenn wir gerne erniedrigen, ne? No shame, absolutely no shame für was man sexuell gerne mag. Das würde ja genau wieder das Gegensatz erzeugen. Das heißt, eher schön, super, lebt das aus. Aber im Consent natürlich. Und das bedeutet dann, Unterdrücken zum Beispiel kann damit zusammenhängen, dass man halt sich nicht machtvoll fühlt. Ne? Gibt ja auch diese klassischen Beispiele irgendwie, dass man hört so, dass diese Businessmänner, die so Leader sind, die so alles im Griff haben, dass sie so sich richtig doll knechten lassen und auspeitschen lassen und was weiß ich. Ne? Also das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie sich das ausspielen kann. Aber alle möglichen sexuellen Fantasien hängen irgendwo mit verdrängten, zurückgehaltenen psychischen Impulsen zusammen, die wir dann endlich ausleben können.
Genau. Und das ist eben die Frage, die ich hatte in Bezug auf das Thema Manipulation, wo du das einordnen würdest, weil das ist so diese Dynamik, die ich immer wieder sehe in der Verführung. Das ist ja was, das Wort Verführung hört sich in erster Linie mal eher positiv an, aber es hat ja schon so einen unterschwelligen Machtkampf, der mit sich kommt. Und das finde ich so spannend, weil es auf der einen Seite ja die tantrische Lehre gibt, die eben, wie du gesagt hast, jetzt wahrscheinlich dann die höheren Ebenen, Herz öffnen, Intimität. Aber dann gibt es eben auch diese Ebene, wo man sich eher in ein Tier verwandelt, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo man eher dann diese auslebt. Aber dieses Tänzchen der dunklen Energie, so du kriegst mich nicht, ich krieg dich nicht, das kann ja noch nicht die vollendete Version sein. Da muss ja auch noch irgendwo was zurückgehalten worden sein, dass man das immer noch geil findet. Weil ich habe so das Gefühl, dass ein großer Teil der sexuellen Fantasie vor allem auch auf diesen Prinzipien beruht. Wenn wir auch mal nach Hollywood schauen oder einfach auch mal uns irgendeinen Disney-Film anschauen, wie Die Schöne und das Biest. Es ist ja immer so, dass irgendwie diese Polaritäten gegeneinander aufgehetzt werden bis zu einem Punkt und dann entsteht eine Transformation.
Genau, also wenn eine Frau, ja, genau so ist es. Und wenn wir uns mal eine Frau angucken, wie eine Frau aufwächst oder eine, sagen wir, eine schöne Frau, also eine Frau, eine Person, die merkt, ich habe mit meinem physischen Aussehen, kann ich Dinge bewirken und beeinflussen, dann lernt die natürlich, dass ein Teil ihres Hebels, auf den sie Zugriff hat, ist halt dieses Aussehen zu verwenden, um bestimmte Reaktionen auszulösen. Das ist dann leider so, dass sie sich dann anfängt, damit zu identifizieren. Das ist dann leider so, dass das auch dann Dinge, die ihr Aussehen negativ beeinträchtigen, ihr seelisch dann auch was zu tun fühlt, weil sie sich dann machtloser fühlt. Und wenn jetzt diese Frau, die gelernt hat, dass ihr Aussehen einen wahnsinnigen Effekt hat, und dieser Hebel, und der fällt dann auf einmal weg, dann ist das eine wahnsinnige Frustration, weil die Frau verliert dann an etwas, was ihr Selbstwert gibt, etwas, was ihr was Macht hat auf andere Menschen, und die wird dann damit konfrontiert, dass sie weniger Macht hat. Und das muss man sich mal vorstellen, dass wie doll diese Verbindung dann stattfindet an diese ganzen Mechanismen, an die wir uns binden, sei es attraktiv aussehen oder besonders stark sein, was auch immer es ist, womit wir uns identifizieren, wenn wir das verlieren, dann fühlen wir uns erstmal wahnsinnig machtlos. Und im Endeffekt sind diese ganzen Wege, also Manipulation, die stattfindet, also Menschen beeinflussen, das sind alles auch, wie gesagt, ein Tanz, den hast du schon gut gesagt, um mehr Macht zu erlangen, um Einfluss zu behalten aufs Männliche. Und ganz häufig ist, wenn eine Frau sehr manipulierend ist, ist sie sehr doll auch in einer, also es gibt eigentlich so zwei Archetypen von Frauen, wenn ich mal kurz da reingehen darf. Es gibt so diese starke Frau, die so ihre weibliche Energie komplett runterreguliert hat und auch mit ihrer weiblichen Seite gar nicht auftritt. Und dann gibt's diese ganz stark weibliche manipulierende Energie. Und beides wieder, ne? Zwei Ausdrücke einer Wunde. Und zwar die Wunde, dass sich die Person mit ihrer Weiblichkeit nicht sicher fühlt. Eine Frau, die manipuliert, fühlt sich nicht sicher und vertraut nicht, dass sie das, was sie wirklich will, auch wirklich bekommt, wenn sie dem Männlichen vertraut. Ne? Und das ist in beiden Fällen so. Das Vertrauen zum Männlichen und zu vertrauen, dass das, dass da etwas ist, was mir dienen möchte, ist nicht gegeben. Ne? Und das wird dann häufig auch damit gespiegelt. Also gerade bei Frauen, die sehr manipulativ sind, aufs Männliche, findet man eine sehr hohe Korrespondenz mit dem Vater. Also da hat der Vater sehr häufig, ist in so eine Art, auch eine sexuelle, Verehrung gegangen zu seiner eigenen Tochter. Ne? Also ist auch nicht pädophil oder so, sondern da ist einfach so eine Art, der Vater sieht die Tochter als schönes weibliches Wesen an und das kommt dann auch bei der Tochter als Resonanz an. Also meine weibliche Energie hat auf Papa einen Effekt und ich kann vom Papa alles bekommen, was ich will, wenn ich diese weibliche Energie benutze. Und da kann schon Manipulation anfangen, ne? Genau.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wo ich jetzt ein persönliches Beispiel bringen möchte, weil wir jetzt schon gerade beim Thema Aggression sind, das ist etwas, was mir jetzt wirklich auch immer mehr aufgefallen ist, die letzten Jahre. Das ist mir früher nie aufgefallen. Also früher habe ich immer das Gefühl gehabt, Männer sind einfach getriggert, wenn ich irgendwie irgendwas mache oder so. Und im Sinne von, ich hatte immer schon das Gefühl, dass es so eine Ebene gab, auf der Männer, so eine Ego-Ebene, auf der Männer sich einfach immer konkurrieren. Also ganz normal. Also es ist ja auch evolutionär bedingt irgendwie so ein Durchsetzungsthema mit Testosteron und etc. Aber wo ich es jetzt zum Beispiel gemerkt habe, weil ich eben wirklich auch das Thema Aggression in mir entdeckt habe, ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Gym bin und ich will jetzt zu den 22er handeln, so, dann laufe ich halt wirklich straight zu den 22er handeln, so, ohne, also im Sinne von Tunnelblick. Und merke dann manchmal, immer erst danach, dass es andere Leute gibt, die dadurch so ein bisschen so wie zurückzucken oder jemand, der auch gerade in diese Richtung läuft, dann fast schon so mehr wie ausweicht. Also so eine Art, wie du es gesagt hast, zu viel Raum einnehmen oder zu dominant wirken, oder dass ich es aber wirklich bewusst bisher gecheckt habe. Und jetzt wollte ich einfach fragen, was du aus dieser Erzählung oder aus diesem Effekt bei mir jetzt sehen würdest. Warum, also habe ich da irgendwie etwas bewusst noch nicht reguliert? Weil was mir zum Beispiel fehlt, um es jetzt so meine eigene Analyse, ist diese Sensitivität. So, also da bin ich jetzt gerade dran, mehr Sensibilität in mir selbst zu spüren, in anderen zu spüren, dadurch natürlich eben auch mehr relatable zu werden. Aber was mir eben immer aufgefallen ist, ist, dass Menschen zum Beispiel Mühe haben, in meiner Präsenz mir etwas zu sagen, so Kritik auszusprechen, dass ich fast schon nett fragen darf, also im Sinne von, hey, du hilfst mir, wenn du mir jetzt sagst, wie das wirklich ist. Und das sind einfach so Sachen, die ich versuche für mich so zu erforschen, so was ist da vielleicht noch angestaut, jetzt auch in Bezug auf Emotional Release, wenn du das so hörst.
Genau, also
so eine unkalibrierte Aggression.
Genau, also das hast du schon sehr gut definiert. Also es ist eine Krieg nach einer Aggression, ne? Also die du da auslebst. Was ganz spannend ist, ist die Verbindung mit Aggression und Sexualität. Ganz häufig kompensieren wir Aggression, weil wir Sexualität ganz stark verdrängen. Oder wir kompensieren mit Sexualität, weil wir Aggression ganz stark verdrängen. Das heißt, man könnte eher das Thema darunter angucken, und zwar Sexualität. Und da schauen, ob du deine volle sexuelle Kraft nicht lebst, ne? Und welche Aspekte davon du nicht lebst. Und da, das ist, das kann man auf ganz viele verschiedene Aspekte tun. Sexuelle Kraft bedeutet ja nicht nur irgendwie, wie viel Sex man hat, so, ne? Sondern sexuelle Kraft bedeutet halt männliche Sexualität. Wie doll fühlst du dich als Mann? Ne? Also dieses Gefühl, als Mann in seiner männlichen Maskulinität wirklich zu stehen, ist so dieses Gefühl von meine Männlichkeit, meine männliche Präsenz ist Medizin für die Frau. Und das zu spüren, dass die Frau spürt, wow, deine männliche Energie öffnet mich, heilt mich. So. Und das ist ein wahnsinnig geiles Gefühl. Wie doll von dieser Kraft lebst du oder erlaubst du zu leben, in Begegnung zu gehen mit dieser Kraft, dass du jetzt wirklich das Gefühl kannst, meine männliche Energie ist Heilung, meine männliche Energie ist Balsam für Menschen, auch für andere Männer. So. Daran könnte man halt gucken, was hält dich davon ab? So, gab es einen Großvater, der sich immer zu klein gefühlt hat, der immer abgegrenzt wurde? Ne, gab es einen Vater, der sich nicht liebenswert gefühlt hat? Also der sich als schwachen Mann identifiziert. So, das lebt in uns weiter und da würde ich dann eher in die Richtung teilweise gucken.
Mhm. Ja, was ich auf jeden Fall da raushöre, ist so eine Art moralischer Diskurs, der vielleicht noch besteht, weil ich das Gefühl hatte in der Vergangenheit immer, also auch schon als Junge von meiner Mutter damals zum Beispiel so eingeschränkt geworden zu sein. Also im Sinne von, ich habe schon früh das Gefühl gehabt, hey, wenn ich jetzt eine Frau nach Hause nehme, ist das nicht gut. So, das darfst du nicht mehr, Mischa. Das verbiete ich dir jetzt. So, in meinem Haus gibt's das nicht. Und solche Sachen führen manchmal dazu, dass ich heute noch, und das merke ich immer durch die Gespräche mit anderen Frauen oder mit Kollegen, dass ich manchmal das Gefühl habe, hey, wenn ich jetzt einfach mit einer Frau Sex habe, dann eben bin ich vielleicht nicht healing, sondern vielleicht ist es eher was Schlechtes, was ich hier gebe. Im Sinne von, dass es vielleicht eher im Mind auch noch so eine Art negative Bewertung hat manchmal. Weil das ist ja das, was wir immer wieder hören, auch als Männer in der heutigen Zeit, so yo, es ist super wichtig als Männer, dass wir verantwortungsbewusst sind mit unserer Energie, dass wir nicht einfach mit Frauen einfach so schlafen, also da gibt's ein sehr großes Shame-Guilt-Thema, finde ich, gesellschaftlich auch irgendwie, was jetzt gut ist und was nicht gut ist, auch für Frauen natürlich, oder so diese Limitierung, noch fast mehr, würde ich sagen, dass Frauen nicht sollten, so mit möglichst viel, also mit möglichst wenig Männern schlafen sollten, um eben akzeptiert zu werden.
Ich glaube, einen größten Fehler, den wir machen, ist, dass wir irgendwie uns irgendwelche Werte vorlegen und sagen, ein Mann müsste so sein oder eine Frau müsste so sein und dann nicht untersuchen, was sind wir denn? Wie sind wir denn? Im Grundsatz geht es immer darum, erstmal zu in den Gefühlen auch offenbaren uns dann meistens, wer sind wir wirklich? Wie fühlen wir uns? Ich halte aber meine ganze sexuelle Lust zurück. Ich verdränge die. Ist das jetzt einen guten Rat zu sagen, ich soll nicht mit Frauen schlafen, das ist nicht gut, das ist schlecht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich verdrängt es noch weiter. Und da spielt dieser Scham einfach diese wahnsinnig große Rolle. Scham ist der Schatten der Identität. Scham ist das, was wir nicht sein wollen. Es ist all das, was wir nicht sein wollen. Es ist das Gefühl, was der Geist komplett vermeidet. Deswegen ist eine Scham so wahnsinnig transformierend, weil wir dafür das, was wir uns schämen, die Version, für die wir uns schämen, in deinem Fall vielleicht der sich einfach so lustvoll nimmt, was er will. Weißt du, diese Version, ne? Der einfach so sich das nimmt und das darf ja nicht da sein. Diese Version wird durch Scham, also Scham ist ja ein sozialer Vertrag, den wir gemeinsam formen. Also in deiner Familie zum Beispiel gibt's Dinge, die sind erlaubt und die sind nicht erlaubt. Also wenn du schmatzt, das ist nicht cool. Das sollst du nicht machen, lieber Micha. Sex haben mit anderen Frauen, das sollst du nicht machen. Das ist nicht cool. Das ist nicht erlaubt. Dann wird das signalisiert, dass dem Kind, du kannst keine Verbindung mit deiner Familie erleben, wenn du diese und diese Eigenschaften hast. Und das erzeugt natürlich eine Kohärenz. Damit können Tribes geformt werden, also Völker können damit geformt werden, weil sich Völker dann mit einer gleichen Sache identifizieren. Der Kehrschluss daraus ist aber, dass Völker dann andere Sachen abspalten und nicht integrieren. Die Befreiung ist dann, wenn wir die Scham konfrontieren die Tür, die Scham ist quasi die Tür für all das, was wir nicht lieben können an uns. All das, was wir sozial signalisiert bekommen, das ist nicht okay. Und diese Scham dann zu fühlen und zu spüren, durch diese Tür zu gehen und das Potenzial und diese Liebe da reinbringen, diese Scham zu fühlen und dann all den Anteilen, die nicht gesehen wurden, die nicht gefühlt wurden, die nicht da sein durften, die missverstanden wurden, die zu hässlich sind, um geliebt zu werden. All diese Anteile an uns zu nehmen und die wirklich bedingungslos zu lieben, weil kein anderer sie lieben konnte. Und dann integrieren sich diese Energien. Dann fangen wir an, wirklich unser menschliches Spektrum komplett zu leben und auszuleben. Und in dem Fall kannst du dann das lieben, was deine Mutter eben nicht lieben konnte, weil sie hat natürlich das in dir geschämt, was sie selber nicht integrieren konnte, was sie selber in sich nicht lieben konnte. Und das Schöne ist, wenn du das in dir lieben kannst, dann wirst du zu einer Person, die anderen zeigt durch seine Präsenz, dass man auch diesen menschlichen Ausdruck lieben kann. Das ist das Schöne daran. Und du wirst dann ein Leader, du wirst dann jemand, der Menschen und auch deiner Familie und deiner Mutter zeigt, dass da Anteile sind, die trotz all dem liebenswert sind. Mhm.
Oder genau deswegen. Das ist ja, also ich finde es super geil, wie du es jetzt erklärt hast, weil das zeigt ja, dass wir früher Scham gut nutzen konnten, als wir noch in Tribes gelebt haben und die ganze Welt nicht sichtbar war. So heißt aber Stand heute, haben wir halt so, wir sind so vernetzt und wir haben tausende verschiedene Wertesysteme, Perspektiven, verschiedene Religionen und da ist Scham mittlerweile zu so einem richtigen Tumor geworden. So eben, du hast es glaube ich irgendwo, habe ich gesehen, hast du gesagt, Self-Destruction and the Antithesis of Human Connection, also im Sinne von wirklich so das, was die Human Connection kaputt macht. Und das finde ich halt ein sehr spannender Punkt, weil ich sehe genau, warum wir Scham brauchen. Jetzt um das Extremthema von dir, was du vorhin angesprochen hast, mal zu nehmen, so Pädophilie. Also ich möchte nicht in der Haut eines Pädophilen stecken müssen, weil das ist etwas, da wird 99,9% der Menschen da draußen, wenn du sie fragst, werden sagen, das ist falsch, das ist schlecht. Und so wie ich das jedenfalls Stand heute weiß, ist es zum Beispiel etwas, was genetisch bedingt scheinbar ist. Das heißt, die Leute kommen dann sozusagen falsch auf die Welt und dann gibt es zum Beispiel so eine Bewegung, um jetzt wieder die Linken zu nehmen, die Link-Extremen, die sagen, hey, wir müssen Pädophilie auch normalisieren oder irgendwie darüber reden, dass es eben auch mehr akzeptiert wird. Und dann sehe ich natürlich schon, warum bei solchen Themen dann eben auch die Konservativen sagen, hey, seid ihr jetzt komplett gestört? Also ich sehe den Punkt der Linken, die sagen, hey, auch diese Menschen gehören akzeptiert, weil nur weil du diese Tendenz hast, heißt es ja nicht, dass du sie nutzt. Aber im Allgemeinen haben wir ja wirklich viele, viele Punkte, wo Menschen halt einfach heutzutage ausgestoßen werden für irgendwelche Tendenzen. Um jetzt mal das Extrembeispiel hier bei Pädophilie zu lassen. Also das ist ja, da will ich jetzt auch kein Politiker sein, der da entscheidet, wie man jetzt da die nächsten Jahre mit solchen Menschen arbeitet oder wie man da Wertesysteme kreiert, weißt du?
Ja, worauf du da eigentlich ausgehst, ist im Endeffekt, dass es gibt einmal diese Bewegung hin zur Befreiung, ne, hin zu keine Scham mehr spüren, hin zu ich erlaube mir das jetzt, ich darf jetzt mit so vielen Frauen schlafen, wie ich will. Und dann gibt's aber diese Rückkehr zu diesen Werten. Dann werden die Werte wieder wichtig. Dann ist es wichtig zu sagen, nee, ich will kein Mann sein, der Frauen öffnet und dann fallen lässt. Oder ich will kein Mann sein, der versucht, Menschen zu manipulieren und aber nicht das Commitment geben kann, ein Mehrwert für die zu sein. Ich will kein Mann sein, der Frauen das Gefühl gibt, dass sie nicht sicher sind. So, da, nachdem wir diese Scham integrieren, dann kommen diese Werte, werden die wieder wichtig. Und deswegen gleichen sich die linke und die rechte politische Bewegung so gut aus, weil wir brauchen beide Bewegungen. Wir brauchen wirklich, dass die Werte und wir brauchen die Toleranz und die müssen kombiniert werden. Auch, also wenn du jetzt über das Thema Pädophilie redest, ne, jetzt mal, wir können mal was ganz Schwieriges machen. Und zwar, wir können mal einfach dich fragen und die Zuschauer fragen, kannst du denn den Pädophilen in dir annehmen? Kannst du den einen Moment mal da sein lassen? Und dein Körper wird dich zusammenziehen, du wirst sagen, ich bin doch nicht pädophil, aber da ist ganz viel Widerstand. Und das ist Widerstand zu einer Energie, die in dir ist. Das heißt nicht, dass du pädophil bist. Es heißt aber, da lebt etwas mit unter diesem Begriff in dir. Und das ist übrigens der schwierigste zu integrierende Archetyp. Das ist hier End-Level Emotional Release. Zu sagen, kannst du den Pädophilen in dir lieben und annehmen? Nur so kannst du auch einen Pädophilen wirklich begegnen. Und das bedeutet, wenn jemand begegnet werden kann in seinem Schmerz, in seinem Missbrauch, in seinem was auch immer. Und nehmen wir jetzt mal Pädophilie als Beispiel oder nehmen wir alles als Beispiel. Erst dann können diese Menschen ja wirklich heilen. Der Grund, warum Pädophile nicht wirklich heilen können, ist, weil niemand das annehmen kann, dass sie pädophil sind. Weil es so schwer ist, das wirklich anzuschauen, welches Leid darunter steckt. Und weil das niemand anders anschauen will, dann lernt das ja keiner. Dann lernt ja niemand, damit umzugehen und das in irgendwas zu verwandeln, was ein Potenzial haben kann, ein positives Potenzial haben kann. So. Und das ist ja das Tragische daran. So. Und selbst in allen menschlichen Konditionen, selbst sowas Verdrängtes und Schlimmes wie Pädophilie, stärkt ein menschliches Potenzial, was der Menschheit dienen kann. Nur müssen wir dieses Potenzial ausgraben. Und um das mit Pädophilie zu machen, da setzen sich nicht besonders viele Menschen dafür ein. Also da es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich da Menschen wirklich mit tiefer befassen wollen.
Ja, ist spannend. Ich habe das Thema mal, wir haben mal so Tabuthemen in Portugal an der Vocation mit unserem Team besprochen, so Thema Abtreibung und all diese Themen, die man nie besprechen sollte, eigentlich auf so Podcast, nein. Aber ich finde es eben auch genau wichtig, dass diese Konfrontation mit diesen Themen gemacht wird, weil ich eben auch sagen kann, dass wenn ich jetzt einen Pädophilen begegnen würde, dass ich würde ihn mal zumindest verstehen, das weiß ich. Ob ich jetzt akzeptieren auch, indem er eben, und das ist das, was du ja sagst, das ist ja so profound, so die innere Haltung kann erst dann verändert werden, wenn du den Widerstand emotional losgelassen hast. Erst dann kannst du auch wirklich sagen, ich will jetzt aus meiner Wertvorstellung hinaus trotzdem das Richtige machen. Und vorher, wenn du das vorher machst, dann kreierst du eine extrem krasse kognitive Dissonanz zwischen dem, was du fühlst und dem, was du denkst. Das heißt, das Richtige zu machen aus den falschen Gründen wird dich trotzdem weg von dir bringen und du wirst dich noch mehr in die eigene Scheiße katapultieren, eigentlich so. Also jetzt ganz fies gesagt. So.
Ja. Absolut. Im Endeffekt ist diese Reise, diese Heilung der Emotionen eine menschliche Evolution, weil wir uns wirklich weiterentwickeln als unsere Großeltern, als unsere Eltern, weil wir die Themen integrieren können, die sie nicht integrieren konnten. Es ist eine Evolution der Menschlichkeit. Du wirst wirklich weiterentwickelt zur nächsten Version, in der wir uns hin zur Würde entwickeln. Und die Würde, die menschliche Würde, das ist ein ganz bestimmtes Wort, was ich hier benutze. Das bedeutet in der Entwicklungspsychologie, bedeutet das quasi die grundsätzliche geheilte Integrität des Systems. Also im Endeffekt ist Trauma und seelischer Schmerz eine Verdrehung dieser grundsätzlichen gesunden Haltung in uns. Und diese verschiedenen Arten von Trauma und Erkrankungen sind alle ein Ausdruck dieser Verdrehung von dieser Grundhaltung, diese Grundordnung, die in uns lebt, diese menschliche Würde. Und es geht eigentlich darum, unsere Würde wieder zu entdecken. Wo fängt sie an? Ne? Also ganz häufig verwechseln wir auch dieses Thema mit dem Ego, also ich darf nicht Ego sein, ich muss mich kleiner machen, ne? Ich muss bescheiden sein, ich darf keinen Raum nehmen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht verstehen, was Würde ist. Unsere Würde bedeutet auch wie ein Baum, wir nehmen uns einen Raum, wir brauchen Wurzeln, wir brauchen Äste, wir brauchen Ressourcen, um uns zu nähren. Und so dienen wir aber auch und bilden einen Teil des Ökosystems, was der Welt hilft und Teil dieser Welt ist und Teil dieser Welt sein möchte. Und diese Würde wiederherzustellen durch unsere Themen, unsere Themen drücken sich in unserem ganzen Körper aus. Diese Kopfschmerzen, die du als Kind hattest, diese Bauchschmerzen, die immer wieder auftreten, dieses Kribbeln im Knie, diese komischen Phantomjuckungen und was weiß ich. Das sind alles Kommunikationswege des Körpers. Das sind alles Wege, wie der Körper versucht, mit uns zu kommunizieren und uns zurückzubringen in einen Zustand der Homöostase und unserer Würde und Gesundheit. So, und wenn wir einfach diesen Raum geben, diesen menschlichen System, endlich den Raum zu bekommen, in diese Würde zurückzukehren, in diese Homöostase wiederherzustellen und diese Emotionen zu fühlen, die nicht gefühlt werden konnte, und sich zu integrieren, dann leben wir gesund und wir leben in Verbindung und wir leben in unserer Würde.
Wirklich schön gesagt. Das ist, war bei mir nach Ayahuasca wirklich so das erste Mal, wo ich die Menschenwürde für jeden Menschen auf diesem Planeten fühlen konnte, weil ich mir selbst zum ersten Mal vergeben konnte. Zum ersten Mal die Scham auf allen Ebenen so durchbrechen konnte. Wobei ich wirklich sagen kann, auch dort ist es interessant, das hat angehalten. Und trotzdem bin ich jetzt, ein halbes Jahr später, ertappe ich mich wieder dabei. Es ist Bewusstsein da, there is consciousness, aber es ist immer wieder interessant, wie trotzdem die Psychodynamik nicht so einfach zu verändern ist durch ein Event oder durch, also irgendwo fehlt mir bei allen Ansätzen, sogar bei den krassesten schamanischen Ansätzen, fehlt mir irgendwo eine gewisse Nachhaltigkeit. Und damit jetzt auch eine sehr kritische Frage mal, wo sind vielleicht auch die Limits of Emotional Release? Als Beispiel bei mir ADHS und das Thema Neurotransmitter im Hirn, die einfach nicht am Start sind. So, also gibt es vielleicht auch einfach Sachen, die fest sind, wo wir sagen können, hey, es lohnt sich hier jetzt nicht zu versuchen, etwas zu verändern, sondern es ist jetzt eher an der Zeit, das, was ist, zu akzeptieren sozusagen und damit leben zu können und vielleicht eher diesen spirituellen Weg zu gehen und zu sagen so, hey, pain is here, sometimes there is uncomfortable emotions, manchmal fühlen wir uns scheiße, aber auch das darf da sein. Oder das ist ja dann auch wieder so eine Frage, weil ich eben auch gesehen habe, dass du krasse Sachen auch in dem Bereich bei dir gepostet hast, John.
Also grundsätzlich müssen wir erstmal von diesen strukturalistischen Erklärungsmodellen die neu kontextualisieren, weil klar sind da Neurotransmitter, die fehlen, aber ist das deine Grunderklärung und dann stoppt es? Oder können Neurotransmitter fehlen, weil bestimmte Dinge in dir auch abgespalten sind? Also ADHS, weißt du ja sicherlich, hängt mit einem dysregulierten Nervensystem zusammen, dass dir im Endeffekt, dass du gezeigt wurdest, dass du in deiner Ruhe vielleicht eine bestimmte Spannung nicht aushalten konntest, dass niemand da war, um dich zu contain und dich zu regulieren. Und somit ist dein Gehirn auf eine andere Frequenz gegangen, wo es leichter ist, diesen Schmerz nicht zu spüren. Also auch das kann damit zusammenhängen. Auch, also natürlich, das muss man verstehen, wenn Leute sagen, ja, das ist wegen meinem Neurotransmitter oder nee, das Knie ist kaputt, weil ich habe mich gestoßen oder die emotionale
ja, passive Ebene Strukturen, spielt. Die einfach kaputt sind, so die einfach weg ja. sind, so bam,
so, weißt genau du? Einfach weg. Also wir müssen wirklich nachdenken. Also die emotionale Ebene ist immer aktiv. Ne? Also es ist nicht irgendwie manchmal aktiv, sondern die ist immer aktiv. Die Frage ist, ist das der beste Ansatz? Ne? Also wenn du den Bein gebrochen hast, dann mache ich jetzt kein Emotional Release mit dir, sondern bringe dich ins Krankenhaus. So, ne? Also das ist einfach.
Sag das mal Joe fragen, Dispenza. Also, ja, also dort geht es ja so weit, dass er sagt, dass man sogar Spine, also er sagt ja, dass es Leute gibt, die querschnittsgelähmt sind und durch ein Seminar bei ihm plötzlich wieder laufen können. So, das ist dann für mich dort, wo ich wirklich sage, fuck man, das ist zu krass. Leute, die blind sind, die plötzlich wieder sehen können, so im Sinne von fuck.
Absolut. Wie? Geht das? Absolut, aber so, weißt du, geht das sind ja aber auch chronifizierte Zustände. Ne? Also jemand, der querschnittsgelähmt ist, ist ja in seinem Heilungsprozess auch gestoppt. Da heilt ja etwas nicht. Und in dem Fall die Nerven nicht. Ne? Und es gibt ja ganz viele Gründe, warum unser Heilungsprozess gestoppt werden kann und blind sein auch, ne, ist ja auch eine Rezeptivität, die nicht mehr vorhanden ist. Also natürlich kann ganz, ganz viel überwunden werden und die menschlichen Grenzen sind weitaus über dem, was wir uns vorstellen können. Gleichzeitig, hast du das schön gesagt, ist es total wichtig, unsere Grenzen zu erkennen. Zum Beispiel hatte ich eine Frau in der Session, die mit ihrer Oma gekommen ist, mit ihrer Mutter gekommen ist, die Krebs hatte. Und es hat Nina behandelt, also Nina, eine Emotional Releaserin von uns, die Teil unseres Kernteams ist, hat sie behandelt. Und dann ging es nicht darum, diesen Krebs zu behandeln. Es ging darum, die Tochter, eigentlich ist die Mutter in die Session gekommen, aber es ging um, die Tochter hat nicht ausgehalten, dass es ihrer Mutter so geht. Also das war der Prozess in dem Fall. Und dann muss man erstmal gucken, die Annahme des jetzigen Momentes ist die Grundlage von dieser Arbeit. Und dann kann man gucken, wie viel Raum, Zeit und Bereitschaft ist überhaupt da, Kapazität ist überhaupt da, um so tief zu gehen, um das zu heilen. Also kann sein, dass die Kapazität gar nicht da ist und dass die Zeit nicht da ist, um diese Kapazität aufzubauen. Und dann trifft man auf Grenzen. Absolut. Und ich glaube, was du jetzt gerade mit Ayahuasca ansprichst, oder mit Öffnungserfahrung, sagen wir einfach mal diese Erfahrung von Öffnungen, ne, die man ja auch in Emotional Release erfährt, Öffnungen. Es wird grundsätzlich missverstanden, was eine Öffnung bewirken soll. Wir denken, eine Öffnung ist jetzt etwas, was etwas wegmacht und alles fällt ab und auf einmal sind wir auf einer neuen Stufe und jetzt bleiben wir da. Kann durchaus sein, dass das passiert. Aber eine Öffnung ist grundsätzlich erstmal das Betreten eines neuen Bewusstseinszustandes. Es ist so, als würdest du einen Raum aufmachen in deinem Haus, den du noch nicht aufgemacht hast. Dann heißt aber nicht, dass alle anderen Räume wieder verschwinden. Das muss man einfach erstmal kontextualisieren. Das ist total in Ordnung, dass in deinem Seelenpfad, dass dein Vergebungsthema, dein ADS-Thema oder was auch immer für ein Thema, nicht nach einer Sitzung einfach weg ist. Und es soll auch gar nicht so sein. Es ist total schön, dass du eine Erfahrung gemacht hast, die darüber hinausgeht. Aber es geht doch gar nicht darum, also es geht darum, in ein Vertrauen mit dem Leben auch einzugehen, in eine Akzeptanz mit dem Leben einherzugehen, in der man versteht, dass sich dieser Lebensweg organisch entfalten darf und das zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, da kommt wahrscheinlich Spiritualität ganz wichtig, sich diese Dinge entfalten. Wir befinden uns in einem evolutionären Prozess, der einem evolutionären Rhythmus folgt. Wir müssen uns diesem Rhythmus mal hingeben. Viele Menschen sind noch nicht bereit zu meditieren oder Heilung zu erfahren, sind nicht bereit. Und wir kommen dann und sagen, ja, aber Krankheit ist ja schlecht und jetzt musst du heilen. Nee, muss er nicht. Er ist an einem bestimmten Punkt in seiner Evolution und wenn er erst bereit ist, sein Leid loszulassen, dann kann er weiterkommen. Und du bist wahrscheinlich einfach noch nicht bereit, dein Leid loszulassen. Du genießt dein Leid noch zu sehr. Und daran ist nichts schlimm. Du darfst dein Leid so lange genießen, wie du willst. Und das ist tatsächlich der Punkt davon. Du sollst es so lange genießen, bis es nicht mehr genießt. Und dann bist du weiter als dieses Leid. Aber dann verarsch dich nicht und sag, ich müsste das jetzt loswerden. Nee, sei ehrlich. Dann sag was viel Empowernderes. Und zwar, ich genieße das noch zu sehr. Ich genieße es einfach noch. Ich hafte daran noch dran. Ich enjoy. Und dann mach lieber das. Dann geh richtig in den Genuss. Genieße es richtig, dass du dieses Muster noch in dir trägst, weil dann kannst du auch endlich dieses Gefühl haben, wow, okay, jetzt genieße ich es so doll, jetzt kann ich diese Lust darin sogar fühlen, diese Anhaftung an mein eigenes Leid, wirklich die Freude dahinter spüren, das klingt komisch, aber dann darf sich das Thema auch langsam ausresonieren, weil du kannst dann endlich diese Freude auch loslassen, weil du es dann wirklich vollkommen verkörperst.
Aha. Ja, es ist schön, wie du das sagst, weil auf der einen Seite sehe ich das komplett ein, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man sich nie stressen soll, weiter zu sein, als man gerade ist. Aber manchmal führen ja diese Bewusstseinssprünge gerade auch dazu, dass man zum ersten Mal realisiert, dass man überhaupt ein Problem hat. Also für mich war es zum Beispiel so, dass ich sehr lange komplett ignorant durch die Welt gelaufen bin und gedacht habe, es wäre alles gut, bis dann eben gewisse Probleme zum ersten Mal hochgekommen sind. Und wo ich auch sehr interessiert war an das, dass du das nochmal vielleicht in deinen Worten erklärst, war bei diesem Post. Das war ein Post, hast du gesagt, dass der Pfad der Awakening, the path of awakening is not the path of healing. Dass es zwei verschiedene Paths sind. Und ich fand das einer der most powerful Posts bei dir, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so vor ein paar Jahren noch an mich erinnere, da habe ich zum Beispiel so ein Alan Watts oder ein Osho mir angeguckt, vor allem ein Osho, und gedacht, wie kann ein Mensch, der so weit ist spirituell, trotzdem noch so manipulativ und so krass sein, dass der so was aufbaut und so viel kann auch schief gehen. Und mit diesem Post hast du das eigentlich sehr gut erklärt, oder? Also vielleicht kannst du das einfach nochmal in deinen Worten wiedergeben, weil das ja genau auch damit übereingeht, ja.
Ja, vollkommen. Also das ist total witzig, weil in dieser buddhistischen Tradition, ne, also viele Leute, die mit Spiritualität anfangen, die denken, ja, also ganz bescheiden und buddhistisch sein im Kloster, das ist das ultimative spirituelle Leben. Und es ist so völliger Quatsch, weil also stell mal vor, 7 Milliarden Menschen wären alle Mönche, also dann wird es keine Welt geben. So, weißt du, das Leben findet jetzt und hier statt. Die Realität des Erwachens, des Spirituellen ist so intim, dass es ist das, was jetzt gerade schon passiert. Es ist schon das Erwachen. Es wird nicht heiliger, als es jetzt gerade ist. Es wird nie heiliger, als es jetzt schon ist. Das ist das heiligste Moment deines Lebens, ist jetzt gerade. So, kannst ins Kloster gehen, kannst ein Eis essen, kannst Pornos angucken. Du bist immer noch genauso heilig wie vorher. So, das ist auf dieser fundamentalen Ebene einfach so. Wir sind das große Ganze, so. Und das zu realisieren hat erstmal nichts damit zu tun, wie wir heranreifen in unserer emotionalen Entwicklung. Das ist ein total menschlicher Prozess. Das hat was mit der Pflanze und dem Wachstum dieser Pflanze Mensch zu tun, wie die heranwächst. Die braucht Regen, die braucht Sonnenschein, um zu wachsen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie wirklich alles ist und zu allem gehört und ein Teil von allem ist. Und davon zu leben, vom Erwachen zu leben, von ich bin alles und ich existiere in dieser Form im ewigen Jetzt, wird zu mehr Gesundheit führen, weil du weniger an Leid anhaftest. Aber es ist so, das Licht anmachen ist nicht das gleiche wie sein Zimmer aufräumen. So beispielsweise.
Yes,
es sind
geil,
zwei verschiedene Dinge. So, und deswegen, das wird in der traditionellen Lehre überhaupt nicht differenziert, aber heutzutage wissen wir das. Gerade in der integralen Spiritualität ist das ganz klar. Das Cleaning up, waking up, completely different things. So, growing up. So, und das total wichtig, dass das verstanden wird. Und das ist auch einfach, dass man auf beiden Ebenen arbeitet, dass man wirklich die beiden Pfade geht, weil es ganz andere Resultate hervorbringt.
Psst. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Du hörst einen Podcast wie diesen, hast schon unzählige Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber danach gehst du wieder in deinen normalen Alltag zurück, lebst in alten Verhaltensmustern und nichts verändert sich? Kommt dir das bekannt vor? Alleine durch Wissen geschieht keine Veränderung. Was es braucht, ist Unterstützung von Menschen, die bereits das Leben leben, von dem du aktuell noch träumst. Dafür haben wir das Janus Mentoring ins Leben gerufen. Gemeinsam finden wir einen Weg, der es dir ermöglicht, deine innere Bestimmung zu finden, dein Geistesleben zu führen und endlich die Person zu sein, die du schon immer werden wolltest. Sichere dir jetzt über den Link oben in der Beschreibung oder auf januslife.com/mentoring ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf dich.
Ja, weil eben, wenn du die Biases nicht, die Verzerrungen nicht auflöst, dann kannst du sogar Schaden kreieren. Also das haben wir ja auch eben auch schon gesehen in verschiedenen spirituellen,
ja,
Lehren.
Und gleichzeitig kannst du dich auch total verlaufen in deinem Trauma und denkst, du bist, du heilst dich, also dass deine Trauma irgendwas über deine Ganzheitlichkeit aussagen. Dass, ah ja, jetzt heile ich dieses Trauma, jetzt heile ich das und das ist das Missing Link, der mir gefehlt hat, dieses Trauma zu heilen. Und das ist eine sehr enttäuschende Reise, weil man dann merkt, fuck, hatte ich jetzt am Wochenende in der Zeremonie, da war eine Frau, ich war jetzt auf 10 Jahre lang auf Zeremonien und war hier und habe mich übergeben und habe so viel Leid und alles und jetzt merke ich gerade irgendwie, aber ich bin ich und ich darf mich einfach so lieben, wie ich bin und so. Und ja, es hat so lange gebraucht, es hat diese ganzen Dinge gebraucht, aber gleichzeitig hat sie gemerkt, dass das eigentlich nichts damit zu tun hat, dass es die ganze Zeit verfügbar war, dass man liebenswert ist und dass man schon ganz ist und so weiter. Und ja, das ist das Paradoxon. Man hat beides. Man ist ganz und gleichzeitig darf sich diese Ganzheitlichkeit reinarbeiten ins menschliche System über die Jahre.
Wie stehst du im Allgemeinen so zu diesem Thema Awakening? Vielleicht auch, hast du dich auch schon mal gehört, Kundalini Awakening, diese ganzen Conditionings, die da plötzlich aus dem Nichts alle hochschießen und dann Leute in psychotischen Zuständen zurücklassen. Weil das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich ja sehr vorsichtig geworden bin mit psychedelischen Substanzen, weil mir das jetzt schon zweimal passiert ist, dass ich kurzzeitig gedacht habe, ich habe jetzt wirklich den Verstand verloren. Du hast ja auch einen sehr krassen Post gemacht über das Thema Insanity. Gleichzeitig ist ja Emotional Release, so wie ich das von außen sehe, auch daran interessiert, Menschen auf jeden Fall energetisch zu öffnen, aber wahrscheinlich bei weitem nicht so drastisch und krass wie bei einer 5 MEO-DMT Experience, gehe ich jetzt mal davon aus. Also vielleicht, um da nochmal so ein bisschen Kontext reinzubringen.
Ja, ich glaube, Emotional Release, viele missverstehen Emotional Release mit den Emotional Release aus den 70ern, 80er Jahren, wo halt Menschen wirklich ganz total, so doll wie möglich in die Öffnung forciert werden. Öffnung, Öffnung, Öffnung. Und dann realisiert haben, oh, warte mal, nur Öffnung, nur Vollgas ist nicht hilfreich, sondern eher zu erkennen, diese Kombination, dieser Rhythmus der Evolution. Es ist ein Rhythmus, es ist ein Vor und Zurück, es ist ein Tanz. Den zu verstehen und auch ihn auf die Art und Weise zu beschleunigen, auf der er beschleunigt werden möchte, anstatt nur Öffnung, Öffnung, Öffnung zu machen. Genau, und das ist halt integrativ, dass man auch die eigenen Beschützer in sich selber, die Schutzmechanismen, nicht als eine Blockade sieht, die einfach im Weg ist und die muss jetzt zur Seite gehen, sondern dieser Beschützer, dieser Schutz, der ist auch so heilig, der ist auch so wichtig, der darf auch, der spielt eine ganz wichtige Rolle. So, stell dir mal vor, du fährst im Auto und du hast keine Bremse. So. Das ist im Endeffekt, was das alte Emotional Release war. So,
ja,
zu sehr verstehen. Schöne Metapher. Aber nur, weil man im Auto, weil es Autos gab, die keine Bremse haben, heißt es nicht, dass ein Auto mit Bremse gefährlich ist. Also wir fahren jeden Tag Auto. Ne? Und es ist, es gibt Risiken, im Auto zu sitzen, absolut. Aber das Auto kann uns wahnsinnig bereichern, wenn wir diese Geschwindigkeit haben. Und genauso ist Emotional Release auch eine Technologie, eine Möglichkeit, mit uns zu arbeiten, um unsere Entwicklung zu beschleunigen, wenn wir dafür bereit sind und wenn wir das wollen. Auf eine Art und Weise, die sehr raffiniert und delicate ist, weil sie gerade so organisch und natürlich ist, angelegt an das System und an den Rhythmus, wie sich das System selber entfalten möchte.
Das heißt eben wirklich Step by Step den Körper annähern lassen an diese verschiedenen Prozesse.
Also ich stimme mit Peter Levine zum Beispiel überhaupt nicht überein. Also da sind Sachen, die er sagt, so Trauma Healing has to be always slow. Und es ist so, nein, Trauma Healing has to go in accordance to the rhythm that you are ready for. Und das kann schnell sein. Es gibt Menschen, gerade ältere Menschen, die laufen mit 50 Jahren Schuld rum. Die laufen mit zellulär verankerten, transgenerationalen Themen rum, die sie lange durchhaben, aber immer noch glauben, sie müssen die tragen. Da kannst du reingehen, da kannst du Vollgas geben und die kommen raus und sind sowas von befreit. Die müssen nicht ganz, ganz, ganz viele Sessions haben, um auf diesen Heilweg ganz langsam alles zu integrieren. Nein, die tragen eine Schwere mit sich, die schon lange hätten ablegen können in ihren Zellen. Und das ist wirklich, da kann man, also das geht einfach, da gehe ich einfach nicht d'accord. Ich glaube auch, dass diese traumazentrische Sicht auch wieder nicht ganzheitlich ist. Also den Menschen dann immer wieder auf Trauma zu reduzieren, dann sehe ich ja nur einen traumatisierten Menschen vor mir. Dann gucke ich und dann sehe ich diesen, ich sehe keine Trauma, ich sehe ein zurückgehaltenes Potenzial und ich verbinde mich mit diesem Potenzial, was leben will. Lebt unter diesem Missbrauch? Was lebt unter diesen nicht verstanden werden? Was lebt unter den verlassen werden? Was ist da das Potenzial dahinter? Und dann gibt es Menschen, die sagen, in Trauma gibt es kein Potenzial und es hätte nicht passieren dürfen. Und dann denke ich auch so, okay, ja, keine Ahnung, wie man denen helfen soll, wenn man an das menschliche Potenzial dahinter nicht mehr glaubt, und nur das Trauma sieht, dann sieht man den Menschen halt wirklich nicht. Dann sieht man wirklich nicht dieses fühlende Wesen dahinter, was endlich in ihre weibliche Kraft treten will, was endlich ihre Sexualität verkörpern will, was endlich ihrer Lust folgen darf und oder ein Mensch, der endlich sein Leben erleben darf als etwas Leichtes, als etwas, was Spaß machen darf, als etwas, was flowen darf, wo man morgens aufwacht und das Gefühl hat, ey, mein Herz zündet sich an, mein Leben zündet mich an, ich fühle mich angezündet vom Leben. Das ist eine Möglichkeit für Menschen und das realisieren so viele nicht. Und das ist, weil sie nicht darin gesehen werden und erkannt werden, dass sie das in sich tragen. Und das tun wir. Wir begegnen den Menschen und sehen ihn. Und das ist das erste Prinzip, diese menschliche Verbindung, in dem ich dich so sehen kann, wie du bist. Und dann gibt es ganz viele Techniken und Ebenen, wie ich dieses Potenzial aus deinem Körper locken kann und mit deinem Körper in Kommunikation gehen kann, um das zu beschleunigen. Und manchmal geht es aber auch einfach darum, wirklich ruhig zu sein und ganz langsam ein Potenzial zu integrieren. Das ist beides möglich. Du liest ja Peter Levine und so und denkst, ja, Traumaheilung muss ganz langsam sein, Regulation.
Das habe ich eben auch, ich habe das eben auch nicht so geil gefunden. Also ich, genau dieser Punkt fand ich eben auch ein bisschen weird, weil ich verstehe ja, dass diese emotional cathartic Zustände manchmal eben auch Sachen freischalten, die in mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hätte, um endlich mal so laut zu schreien und so aus mir rauszukommen, wie ich das gemacht habe nach 5 MEO-DMT jetzt zum Beispiel. Also ich denke, dass das zum Beispiel meine Heilung extrem beeinflusst hat, beschleunigt hat. Ja, klar, aber ich verstehe auch diese Angst, diese Boundlessness, Angst, wie du sie auch beschreibst.
Es ist Angst. Es ist total wichtig, dass es Menschen wie Dr. Peter Levine gibt, die sagen, langsam, 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 wir machen immer alles schnell. Total wichtig. Aber dann auch zu realisieren, es gibt Bereiche, die wollen, die sind bereit. Du bist viel bereiter, als du denkst. Und die sind bereit, losgelassen zu werden. Und die dann auch wirklich loszulassen und da nicht irgendwie sich da irgendwie zu denken, ja, es ist doch gefährlich, die jetzt loszulassen. Nein, es ist, da muss man einfach sensibel genug sein, um diese beiden Prinzipien zu integrieren. Und das ist, haben wir bei Neo Emotional Release. Deswegen schlägt das so durch, weil wir wirklich diese, wirklich in diesem Rhythmus verstehen, diesen evolutionären Rhythmus, der da stattfinden will, anstatt einfach nur so ein Dogma zu folgen, wie Traumaheilung muss immer in Kapazität, immer ganz langsam integriert werden und so weiter. Und ja, das ist einfach ein bisschen simplistisch gedacht. Und gleichzeitig ist es total wichtig, dass die Menschheit erstmal mit solchen Konzepten auseinander zusammengebracht wird, weil es eben auch Risiken gibt, Dinge zu schnell zu tun in Traumaarbeit.
Ja, es ist ein bisschen so wie mit der psychedelischen Renaissance, der wir jetzt bevorstehen, oder? Das ist ja, ich verstehe ja auch die übervorsichtigen Menschen, die sagen, hey, lieber jetzt noch 7, 8 Jahre, 10 Jahre Studien machen, bevor wir da überhaupt mal an den nächsten Step denken, und denke so, hey, lieber so, als dass wir wieder in den 70ern landen und alles wieder verboten wird. Weißt du, so.
Ja, das ist halt einfach, das ist so auch der deutsche Weg. Es ist halt immer so Angst, Angst, Angst. Ja, also die Intelligenz, es ist einfach auch Angst vor dieser Intelligenz, ne? Es ist wirklich Angst vor dieser Körperintelligenz, die all deine Wunden heilt, die ein Baby gebärt, das, was dich zusammengebaut hat. Was ist das für deine Intelligenz? Vertraust du der Intelligenz nicht? Weil diese Intelligenz hat dich, du bist diese Intelligenz hat dich zusammengebaut, zusammeningeniert, so. So, du sagst, das ist nicht, du kannst dem nicht vertrauen, also das hat dich geschaffen. Da fehlt die Humility, da fehlt einfach so eine Art Bescheidenheit davor zu sagen, wow, das ist tausendmal intelligenter, als ich es im Geist wirklich integrieren kann. Und da muss der Geist einfach ein bisschen zur Seite treten und vertrauen, dass der Körper hier weiß, was zu tun ist. So, und was dann auch möglich wird dadurch.
Oh Mann, ey, also wir haben jetzt schon gut reingehauen hier. Ich könnte natürlich noch weitermachen, aber ich würde sagen, wir haben noch so ein letztes Thema, was wir vielleicht kurz noch anschneiden können, weil ich es super spannend fand, wie du darüber auch bei Instagram gepostet hast. Und es mich auch interessieren würde, wie du zum Thema Addiction ganz persönlich stehst, weil deine Erklärung, dass wir attached sind auf einen ganz speziellen State of Consciousness, das kann ich so wirklich bestätigen. Darum trinke ich jeden Morgen Kaffee. Hier steht, wenn ich kaffeeabhängig bin, dann geht es darum, living from flow and joy, so hast du es beschrieben. Vielleicht einfach mal so für die Leute, dass du so ein paar von diesen States aufzählst, wie du sie entsprechend auch für dich erklärst und was dein favorisierter Bewusstseinszustand ist, Stand heute, würde mich natürlich auch interessieren.
Ja, im Endeffekt geht es um ein State, und wenn wir ein State fühlen, ein State fühlen wollen und wir ganz doll den fühlen wollen, dann heißt es ja per Definition, dass das etwas ist, was uns mangelt. Das heißt, etwas fehlt uns ja. Und dann herauszufinden, ist es wirklich der Kaffee, der uns fehlt? Oder fehlt uns der Zugang zur inneren Freude, zu unserem Drive? Ist es der Alkohol, der uns fehlt? Oder fehlt uns innere Freiheit, uns so auszudrücken und auszuleben und so tierisch zu sein, wie wir wirklich sind? So, und somit haben verschiedene Substanzen, die alle verschiedene Frequenzen, verschiedene Wirkweisen, verschiedene an verschiedene Rezeptoren andocken, verschiedene Neurotransmitter auslösen, verschiedene hormonelle Wirkung haben, haben auch eine unterschiedliches, sind eine Sublimation für ein unterschiedliches Potenzial. Zum Beispiel Marihuana ist etwas, was eine sehr weibliche Spirit ist, der einen sehr in so eine Sanftheit bringen kann und einen Genuss, den man vielleicht nicht erlaubt, weil man sich wahnsinnig strikt verhalten hat oder weil man glaubt, man muss immer alles richtig machen und schaffen. Das kann zu so einer Neurose so ein bisschen herunterfahren. Wenn man zum Beispiel Shopping, das Thema Shopping, ne, das ist einfach mit diesem Gefühl von Kontrolle verbunden, dass ich so mir einfach Dinge, ich habe die Macht, Dinge zu erlangen und ergreifen und brauche das in meinem Leben. So, ich fühle mich vielleicht so ein bisschen hilflos und habe nicht so viel Kontrolle und mir mangelt so ein bisschen.
Lack of aggression. Auch ein bisschen so. Und dann dort kann ich es mir aber holen.
Lack of aggression, absolut. Schöne Interpretation. Genau. Und ja, Zigaretten ist auch total spannend, weil, ne, also vor 30 Jahren, ich weiß nicht, das erinnere ich mich teilweise, da erinnere ich mich nicht mehr dran, aber so wird mir gesagt, wurde überall geraucht, in den Kneipen, in den Schulen, in den Autos, überall wird geraucht, im Kino, im Flugzeug, überall. Also das ist eine Generation, die hat chronisch dieses Thema mit der Lunge, dieses ganze Gewicht, was auf ihn lagert, ne, auch dieses transgenerationale Gewicht, was so diese Kriegszeit angeht und dieser Stress des kapitalistischen Systems, was ja total da noch kaum hinterfragt wurde, sag ich mal, was einfach so noch wirklich in seiner Form war, wo es einfach wirklich Büro ging, so. Das auszuhalten, da brauchten die viele Zigaretten, diese Generation brauchte da viel Tabak, um sich da zu regulieren. Und das hilft uns dann natürlich, so eine Art Regulation und Ruhe reinzugeben, die uns da fehlt. Ne? Und das heißt, also was ich damit sagen will, auch oder wenn du auf Pornosucht hast, das ist etwas, womit ich länger gestruggelt habe. Das heißt, diese Sachen, diese Blockaden, die da sind, sehe die nicht als etwas Scheiße, ich lebe hier so, das ist schlecht, ich lebe hier was aus, was ist nicht so gut, sondern sehe wirklich, dass da ein Potenzial in dir lebt, wofür du noch keinen Weg gefunden hast, es auszudrücken. Sagen wir mal, dass du nicht kreativ genug bist, wirklich herauszufinden, wie lebst du denn diese Ruhe aus, die du durch dein Nikotin brauchst? Wie musst du deine Sexualität denn ausleben? Und was fehlt dir da denn wirklich, dass du das mit über Pornos sublimierst? So, was fehlt dir, dass du so, wie unterdrückst du dich denn im Alltag, dass du Alkohol noch brauchst? So, dass man wirklich da sieht, so, was ist es denn wirklich? Was das ist. Ich will Menschen dahin bringen, dass sie begreifen. Also wir sehen häufig so, wir sehen uns als Blockaden. Wir sehen so, meine Sucht ist eine Blockade. Dieses Problem ist eine Blockade. Das ist ein Thema, auch eine Blockade. Aber eine Blockade ist nicht das, was wir denken. Eine Blockade ist wie, stell dir mal vor, du gehst auf den Pfad. Ne? Du gehst auf den Pfad deines Lebens. Du gehst deinen Seelenweg. Und dann ist da so ein riesiges Objekt einfach im Weg, in deinem Pfad, ne? Und du bist so, scheiße, mein Pfad ist hier blockiert, das ist eine Blockade. Und ich sag dir, nein, dein Pfad ist hier nicht blockiert. Schau mal genau hin. Dieses Objekt, was dein Pfad blockiert, ist ein Suitcase. Und in diesem Suitcase ist dein Potenzial drin. Dieses Objekt ist die notwendige Energie, die dir fehlt, um auf die nächste Stufe zu kommen. Das heißt, deine Blockade ist eine Leiter. Deine Blockade ist etwas, was von dir genutzt und gelebt und gefühlt werden möchte, damit du weiterkommst. Es ist nicht etwas, was wir abschneiden und dann so, ja, das muss weg und dann geht's mir gut. Nein, das muss integriert werden, das muss gelebt, gelernt, gespürt, entfaltet werden, um das volle Potenzial deiner Menschlichkeit auszuschöpfen.
Ja, und das ist auch so, wie ich auf dich gekommen bin, nachdem ich eben die Empfehlung gekriegt habe, mich mit dir auseinanderzusetzen. Also du hast ja auch schon Leute in meinem Netzwerk, die du gerade ausbildest, der Nico, der bei uns arbeitet und auch die Sophie, die auch schon unsere Leute gecoacht hat im Inner Circle. Also du machst wirklich einen krassen Job, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Du hast einen krassen Impact und als ich dann diese Liste gesehen habe und dein Interview Und da musste ich schmunzeln. Ich musste schmunzeln. Ich so, Coffee, habe ich mich wiedererkannt. Ja, in den Flow zu kommen am Morgen, dafür benutze ich Kaffee. Nach meiner Trennung habe ich wieder Marihuana geraucht, so, um diese Weiblichkeit, die ich plötzlich nicht mehr hatte neben mir, so die Frau, die nicht mehr da war, zu kompensieren. Shopping sehe ich bei vielen Frauen, die dieses Aggression-Thema nicht haben, so. Und dann auch Relationships, so, dass Leute, die Relationship-süchtig sind, ihren eigenen Selbstwert noch nicht kennen, noch nicht alleine mit sich im Frieden sein können und einfach einen geilen Tag mit sich selbst verbringen können, so. Es ist eigentlich so simpel. Und deswegen habe ich mich dann auch mit dir beschäftigt und einfach gesehen, wie ganzheitlich das Ganze ist. Und also ich habe auf jeden Fall Bock, mal bei dir vorbeizukommen, wenn ich mal wieder in Europa bin und mal zu schauen, was da bei mir noch alles hochkommt. Ja.
Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Da freue ich mich total drauf. Ich will auch bald einen YouTube-Kanal starten.
Mach das, ey.
Und ja. Auch so ein bisschen Vlogging damit betreiben, man einfach diese ganze Begegnung, Community und Heilung, all das mal mitnehmen kann. Habe ich richtig Bock drauf. Und mega cool, dass du mich kontaktiert hast, dass sich das so inspiriert. Also ich finde es total toll, wie du das auch interpretierst. Das macht total Sinn, dieses fehlende Aggression. Also du hast da, glaube ich, auch einen guten Kopf für, um das zu verstehen. Ich habe auch so ein bisschen dieses ADS-Thema. Ich glaube, du bist auch sehr gut darin, so Muster zu erkennen, Emotionen, die Essenz von Dingen zu erkennen und diese Gabe zu vernetzen. Und nur um das noch kurz anzusprechen, für alle, die interessiert sind, wir bilden halt weltweit Leute aus in Amerika, in Europa hauptsächlich. Und haben jetzt im März noch das Mexiko-Training, wo wir 50 ausgewählte Schüler ausbilden in dieser Neo-Motion-Release-Technik, die integrativ ist, zu irgendwas zwischen Traumaarbeit und Osteopathie verbindet. Und genau, und das ist eine Bewegung, die wirklich weltweit geht, dieses menschliche Potenzial in den emotionalen Prozessen aufzudecken und aufzuklären und die Menschheit wirklich auch im Großen und Ganzen weiterzuentwickeln, um diese Heilung und die Möglichkeiten im menschlichen Heilung und wirklich freizuschalten und zu verbreiten.
Ja. Nee, also wie gesagt, richtig geil und ich werde das auf jeden Fall auch verlinken, wenn du da noch irgendwelche Ressourcen hast, dein Instagram-Account sowieso, hoffentlich auch bald YouTube, da wäre ich auf jeden Fall auch interessiert, mir das anzuschauen, weil eben, ich merke, du hast da wirklich eine Gabe und du machst es wirklich auch aus Überzeugung. Du reist um die ganze Welt und integrierst das Wissen auch. Und das ist selten heutzutage von Leuten, die eben auch, also du bist ja auch noch super jung, habe ich das Gefühl, du bist unter, was bist du, 35, 36? 30, krass, ja eben, also du bist noch sehr jung und um es nochmal so anzusprechen, ich finde zum Beispiel so Leute wie Joe Dispenza, ich finde die auch interessant. Das sind auch sehr viele interessante Sachen, die gesagt werden, aber da fehlt mir halt so ein bisschen die Relatableness, wenn ich so die Stories höre aus der Vergangenheit, wo also ich kann die halt nicht nachempfinden und bei dir sehe ich halt da so eine Journey, die noch sehr frisch ist und deswegen glaube ich, dass du da einfach auch genau auf dem richtigen Weg bist und richtig Bock, da noch viel zu sehen.
Ja, Mann. Hey, vielen Dank, dass du mich siehst, vielen Dank für dieses wunderschöne Kompliment und fühle mich da sehr gesehen von dir und finde es voll schön, mich gesehen zu fühlen von dir und diesen Kontakt mit dir zu haben und freue mich total, dich mal persönlich irgendwann kennenzulernen und danke, dass du mich siehst und hab total und unterstützt auch. Ich fühl mich wirklich wie, dass du mir so ein Bruder die Hand auf die Schulter legst und sagst, geh deinen Weg weiter und genau diese Hand möchte ich dir gerne zurückgeben. Ich sehe dich, ich finde deinen Weg total auch total geil und danke, dass du diesen Weg gehst und dass wir den auf eine gewisse Art und Weise gemeinsam gehen dürfen.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von 7 Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.